Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Heute hat die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland ihre Tagung begonnen. Bis Mittwoch debattieren die Synodalen, wie die Abgeordneten dieses Kirchenparlaments heißen. Ihr wichtigster Tagesordnungspunkt ist die Wahl des neuen Rats der EKD und dann auch des neuen Ratsvorsitzes. Heinrich Bedford Strohm gibt sein Amt als höchster Repräsentant von etwa 20 Millionen Protestanten jetzt nach 7 Jahren ab. Und die Frage ist, wer kommt nach? Eigentlich war das Ganze als Präsenztagung in Bremen geplant, aber weil in einer Gremiensitzung kurz vorher ein Corona-Fall bekannt wurde, wurde es nun doch ins Internet verlegt. Die meisten Synodalen und die Journalisten verfolgen also die Tagung an ihren Bildschirmen zu Hause. Bei uns hier im Funkhaus tut das meine Kollegin Sandra Stalinski. Frau Stalinski, das kam jetzt ziemlich überraschend, dass die Synode doch nicht in Bremen zusammenkommt, oder?
Ja, das war in der Tat ziemlich kurzfristig. Also die Koffer waren ja quasi schon gepackt, der Zug gebucht und dann keine 24 Stunden vor der Abfahrt kam die Absage. Und man kann das natürlich machen. Man kann so eine Synode auch digital abhalten und auch digital darüber Bericht erstatten. Die EKD und auch die Journalisten haben darin ja nach 1,5 Jahren Corona-Pandemie auch schon einige Praxis. Aber ideal ist das natürlich nicht. Also gerade wegen der Wahlen des neuen 15-köpfigen Rates, also quasi der Regierung der EKD und dann auch des neuen Ratsvorsitzes, die ja im Mittelpunkt dieser Tagung stehen. Bei solchen Wahlen sind gerade die Gespräche auf den Fluren und in den Kaffeepausen zwischendrin ziemlich wichtig, um sich auszutauschen über diejenigen, die da zur Wahl stehen. Und auch weil bei der Besetzung des Rates ein gewisser Proporz wichtig ist, also die Frage, wer kommt aus Ost und West, wer kommt aus Nord und Süd, wie viele Männer, wie viele Frauen ziehen ein, wie viele Geistliche wird es geben. Das sind so Dinge, die werden normalerweise in den Pausen zwischen den Wahlgängen untereinander ausgehandelt. Deshalb bin ich ziemlich gespannt, wie reibungslos oder eben auch nicht reibungslos diese Wahl unter diesen Umständen ablaufen wird.
Der bisherige Ratsvorsitzende Heinrich Bedford Strohm hat sich jetzt schon mal vor einer guten Stunde verabschiedet mit einer letzten großen Rede. Sein Amts- und Ratsbericht heißt das, den hat er jetzt natürlich digital gehalten. Welche Akzente hat er da gesetzt?
Es war eine Rede, die die Akzente vor allem auf die politischen Themen gesetzt hat. Das war jetzt bei Heinrich Bedford Strohm nicht besonders überraschend. Er hat sich ja in seiner Amtszeit immer wieder stark politisch geäußert. Er ist zum Beispiel ausführlich auf die Corona-Pandemie eingegangen, also einerseits auf die ungleiche Verteilung des Impfstoffes auf der Welt. Das hat er angeprangert. Andererseits hat er an die Menschen hierzulande appelliert, die noch zögern, momentan sich impfen zu lassen, dass sie das jetzt eben tun sollen, um sich selbst und andere zu schützen. Ein anderes Thema, was auch recht viel Raum einnahm, war die Klimakrise. Er hat zum Beispiel an die Flutkatastrophe erinnert, bei der viele Menschen in Deutschland ihre Existenz verloren haben und hat mit Blick auf diejenigen, die sagen, der Klimaschutz sei zu teuer, sinngemäß gesagt, diese Kosten entstehen ja sowieso, wenn wir sie jetzt nicht bezahlen, dann zahlen sie eben unsere Kinder und Enkelkinder und das sei mit einer christlichen Haltung nicht vereinbar.
Was bleibt denn insgesamt so von 7 Jahren Amtszeit von Heinrich Bedford Strohm?
Das Thema, das er sich wohl am meisten zu eigen gemacht hat, ist das Thema Flucht und Vertreibung. Da gab es mal eine Resolution auf dem Kirchentag in Dortmund 2019, dass die evangelische Kirche ein eigenes Rettungsschiff ins Mittelmeer schicken soll. Und er war es dann, der dieses Thema unter hohem persönlichen Einsatz und mit sehr viel Engagement vorangetrieben hat. Er hat zum Beispiel Spenden gesammelt und hat es eben so ermöglicht, dass ein Schiff erworben werden konnte, das dann als Sea-Watch 4 in See gestochen ist. Auch wenn das Ganze nicht ganz unumstritten war, aber das hat er so zu seinem Projekt gemacht. Was allerdings auch mit seiner Amtszeit verbunden bleiben wird, ist der Missbrauchsskandal. Das ist ja ein Thema, das seit 2010 vor allem die katholische Kirche intensiv beschäftigt. Aber auch in der evangelischen Kirche ist spätestens seit 2010 bekannt, dass es in den eigenen Reihen sexualisierte Gewalt in größerem Ausmaß gegeben hat. Und die Menschen, die von solchen Übergriffen betroffen waren, werfen der evangelischen Kirche und auch Heinrich Bedford Strohm persönlich vor, da zu wenig getan zu haben. Zu schleppend, zu zaghaft aufzuklären, die Opfer nicht angemessen zu entschädigen und auch zu lasch gegen Täter vorgegangen zu sein. Die evangelische Kirche hat zwar in der Amtszeit Bedford Stroms einiges angepackt, also es wurden mehrere wissenschaftliche Studien in Auftrag gegeben, um das Ganze systematisch aufzuarbeiten. Es wurde eine zentrale Anlaufstelle eingerichtet und Präventionsmaßnahmen auf den Weg gebracht. Aber die kritischen Stimmen sind ziemlich laut und Bedford Strohm selbst hat auch heute bei seinem Ratsbericht nochmal gesagt, dass die die evangelische Kirche da in seiner Amtszeit nicht so weit gekommen ist, wie sie eigentlich wollte.
Das heißt, das ist auch noch ein Thema für diese Synode. Das wird doch wahrscheinlich auch behandelt werden, oder?
Ja, das wird neben der Ratswahl sicherlich das bestimmende Thema dieser Synode werden. Auf der Tagesordnung der Synode ist der ganze morgige Nachmittag dafür reserviert. Da wird es zunächst einen Bericht zum Stand der Dinge, der Aufarbeitung geben und auch einige Betroffene geben ihre Stellungnahmen ab. Andererseits gibt es auch eine ganze Reihe von Betroffenen, die große Schwierigkeiten mit der EKD haben und die bei solchen Foren gar nicht mehr mitmachen wollen. Einige von ihnen haben heute Vormittag parallel zum Eröffnungsgottesdienst der Synode über Zoom eine Pressekonferenz veranstaltet, auf der sie ihre Kritikpunkte vorgetragen haben, und das war sehr eindrücklich. Da fiel zum Beispiel der Satz: Ich schäme mich für meine Kirche, von einem Betroffenen. Der sagt, bei der Beteiligung und beim Umgang mit den Betroffenen habe die EKD völlig versagt. Das war so der Tenor insgesamt der Wortmeldungen. Im Zentrum der Kritik steht da immer noch, dass die EKD den Betroffenenbeirat, der im vergangenen Jahr gegründet wurde, schon nach etwa einem halben Jahr wieder ausgesetzt hat. Und zwar als einseitige Machtentscheidung der Institution, so sagen es die Betroffenen, obwohl die Mehrheit der Beiratsmitglieder eigentlich mitmachen wollte. Ein weiterer Vorwurf ist, die EKD, obwohl sie öffentlich von großem Aufklärungswillen spricht, unternehme bis heute keine Anstrengungen, aktiv nach weiteren Opfern zu suchen. Das heißt, da sind Täternamen bekannt und die EKD geht aber nicht an die Gemeinden oder Einrichtungen, um herauszufinden, ob es weitere Betroffene geben könnte, die sich eben nur noch nicht gemeldet haben, so der Vorwurf. Ein weiteres Mitglied dieses derzeit ausgesetzten Betroffenenrats hat heute in der dieser Pressekonferenz seine Mitarbeit aufgekündigt. Und da bleibt natürlich die Frage, welche Zukunft hat dieser Betroffenenbeirat dann noch?
Wow, das ist jede Menge Stoff, also für den morgigen Tag. Und dann am Dienstag und Mittwoch sollen ja die Wahlen zum Rat und zum neuen Ratsvorsitz stattfinden. Wer geht denn da als Favorit oder als Favoritin ins Rennen?
Da kursieren seit geraumer Zeit vor allem zwei Namen, und zwar von Frauen. Dass in der EKD die Auffassung herrscht, dass es mal wieder Zeit für eine Frau in diesem Amt sei, nach mehr als 10 Jahren mit Männern, das ist ein offenes Geheimnis. Zum anderen waren es bisher immer Bischöfe oder Bischöfinnen, die in dieses Amt gewählt wurden. Und wenn man sich dann die Liste der Kandidaten und Kandidatinnen anschaut, dann sind es eben nicht so viele, die dann noch in Frage kommen. Eine Favoritin ist Annette Kurschus, die Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen und derzeit bereits stellvertretende EKD-Ratsvorsitzende. Das ist eine ganz fundierte Theologin, die sich in der Vergangenheit bei Predigten, bei großen Katastrophenfällen beispielsweise Ansehen erworben hat. Ein Manko bei ihr ist vielleicht, dass sie sich bisher noch nicht so stark in der Öffentlichkeit zu Wort gemeldet hat und deshalb nicht ganz so bekannt ist. Eine andere Favoritin ist die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs. Sie ist zwar nicht Bischöfin einer Landeskirche, aber sie ist ebenfalls sehr geschätzt, zum Beispiel für ihre Predigten. Und sie war 2 Jahre lang Sprecherin des Beauftragtenrates, also des Gremiums in der EKD, das für die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle zuständig ist. Und da hat sie sich anfangs viel Anerkennung, gerade auch für ihre Empathie erworben. Aber zuletzt gab es auch viel Kritik an ihrer Person, eben wegen des schwierigen Umgangs mit den Betroffenen. Da ist die Frage, wie kritisch die Synodalen sie eben deshalb noch sehen. Auch wenn jetzt vor allem diese beiden Namen kursieren, es kann natürlich auch alles ganz anders kommen. Diese Synodenzusammensetzung ist noch ziemlich neu. Die Synode ist jünger, als es bisherige Synoden waren. Und da kommt vielleicht auch diese digitale Wahl nochmal mit rein, die da vielleicht Unwägbarkeiten mitbringt. Denn wer zu Hause einsam am Computer wählt, lässt sich vielleicht eher von einem spontanen Impuls leiten, als das bei einer Präsenztagung der Fall wäre.
Also es wird auf jeden Fall spannend. Vielen Dank für diese Einschätzung, Sandra Stalinski. Und wir werden natürlich in den nächsten Tagen hier im Deutschlandfunk Kultur weiter über wichtige Entwicklungen und über die Wahl bei dieser Synode berichten.